Grüß dich und herzlich willkommen bei den GesundheitsrebellInnen. Du hörst den Innovationspodcast aus dem Hause Kurvenkratzer. Mein Name ist Florian Lems, ich bin Chefredakteur des Kurvenkratzer Magazins und Kommunikationsberater. In diesem Podcast werfen wir einen Blick in die Zukunft und gehen der Frage nach, wie unser Gesundheitswesen einmal aussehen wird. Dafür spreche ich mit Experten und Expertinnen, die sich schon heute mit den Lösungen für morgen beschäftigen. Und genau das machen wir auch in dieser Folge. Wie du weißt, hat künstliche Intelligenz in den vergangenen Jahren viele Schlagzeilen gemacht. Dabei schwingt die Stimmung oft zwischen Erleichterung wegen der vielen neuen Möglichkeiten und Angst vor den Folgen auf unser Leben, die wir vielleicht noch nicht ganz begreifen. In dieser Folge fragen wir uns, wie KI uns bei einem Leiden helfen kann, das immer mehr ins Bewusstsein rückt und auch immer dringender wird. Die Rede ist von psychischen Problemen. Durch das wachsende Bewusstsein für Mental Health, also für die seelische Gesundheit, steigt auch der Bedarf an Therapie. Zugleich gibt es in diesem Bereich ein Problem mit den Ressourcen. Zu wenige Fachkräfte und vor allem zu wenig Geld. Auch viele KrebspatientInnen haben wegen ihrer Krankheit mentale Probleme. Kein Wunder, immerhin sind sie oft von einem Tag auf den anderen mit ihrem möglichen Tod, mit Isolation und Ungewissheit konfrontiert. Kann für sie KI den Zugang zu psychischer Versorgung verbessern? Kann KI bei seelischen Leiden helfen? Es gibt noch nicht viele Menschen, die dazu forschen. Aber es gibt Irina Gurevic. Und sie ist eine wahre Vorreiterin, was die Erforschung von künstlicher Intelligenz im Mental Health Bereich betrifft. Nur eine kleine Vorwarnung. Irina meldet sich aus den hohen Hallen ihrer Uni. Das merkt ihr vielleicht am etwas halligen Ton der heutigen Aufnahme. Liebe Irina, ein herzliches Willkommen nach Darmstadt.
Ja, herzlichen Dank. Hallo Florian.
Irina, du bist Professorin an der Technischen Uni in Darmstadt und leitest dort eine eigene Abteilung, die Forschung an der Schnittstelle zwischen KI und Psychotherapie betreibt. Erst vor kurzem wurdest du auch in die renommierte Leopoldina gewählt. Das ist Deutschlands altehrwürdige Akademie der Wissenschaften. Und du hast dich bereits mit lernenden Maschinen und der Verbesserung von Suchmaschinen beschäftigt, als KI noch ferne Zukunftsmusik war. Wie bist du eigentlich Informatikprofessorin geworden? Kannst du ein bisschen über dich selbst erzählen?
Ja, sehr gerne. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine und ich habe Sprachwissenschaften studiert. Das ist ja recht ungewöhnlich für eine Informatikerin. Ich hatte allerdings schon immer sehr großes Interesse und war sehr gut in den Naturwissenschaften. Und dann habe ich für mich das Fach Computerlinguistik in Deutschland entdeckt, was es damals in meinem Heimatland überhaupt nicht gab. Und so bin ich nach Deutschland gekommen, zunächst mal mit einem DAD-Stipendium, um im Fach Computerlinguistik zu promovieren. Und mein ganzes Berufsleben ist eigentlich in der Informatik. Also da das Fach so allmählich, Schritt für Schritt, aus der philosophischen Fakultät in die ingenieurwissenschaftliche Fakultät rübergewandert ist. Und das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Anwendungen mittlerweile so stark in unseren Alltag eingedrungen sind, beispielsweise Suchmaschinen, die du bereits genannt hast, aber auch Programme für maschinelle Übersetzung oder Schreibunterstützung, Intelligenz und zuletzt die großen Sprachmodelle, dass das mittlerweile ein ganz großes Gebiet ist und nicht mehr nur theoretisch, sondern mit ganz vielen praktischen Anwendungen, unter anderem in der mentalen Gesundheit.
Ich bitte ja meine Gäste immer, einen persönlichen Gegenstand auch mitzubringen. Was hast denn du uns mitgebracht?
Ja, ich habe heute einen Weihnachts-Teddybären. Also zugegebenermaßen ist es jetzt nicht ganz logisch, also da wir ja Sonnenschein draußen haben. Allerdings hat dieser Gegenstand für mich eine persönliche Bedeutung. Diesen Weihnachts-Teddybären hat mir meine Mutter geschenkt zu Weihnachten vor etwa 7 Jahren. Und die 7 Jahre saß er unbemerkt in meinem Wohnschrank, also im Wohnzimmer. Und jetzt ist es leider so, dass meine Mutter vor etwa 2,5 Monaten verstorben ist. Und plötzlich habe ich für mich diesen Weihnachts-Teddybären als Erinnerungsstück wieder entdeckt. Und so ist es Ja, auch bei unserer Gesundheit im Allgemeinen oder bei der mentalen Gesundheit. Solange man gesund ist, merkt man das gar nicht und weiß das vielleicht nicht unbedingt explizit wertschätzen. Aber wenn wir an der Stelle einen Bruch erleiden, dann hat das eine ganz besondere Bedeutung. Und so habe ich mir gedacht, ist dieser Weihnachts-CD-Bär vielleicht eine ganz gute Metapher für das Gespräch und das Thema, was wir heute im Gespräch behandeln.
Mhm. Ja, danke, Irina, fürs Teilen. Das ist ja auch ein sehr persönlicher Gegenstand dann für dich natürlich. Dankeschön.
Sehr gerne.
Tauchen wir ein. Du forschst an der Schnittstelle zwischen KI und Mental Health, also der psychischen Gesundheit. Wie genau kann künstliche Intelligenz dabei helfen, psychische Krankheiten zu behandeln oder effektiver zu behandeln?
Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie die KI uns dabei unterstützen könnte. Also das fängt bei der Prävention an. Denn viele psychische Erkrankungen werden viel zu spät diagnostiziert. KI könnte uns helfen, früher Warnsignale zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor es zu spät ist und die Krankheit eigentlich schon ausgebrochen ist. Denn wir wissen, je früher wir anfangen, diese Symptome zu behandeln, desto größer sind die Chancen auf Erfolg der Therapie. Und so kann die KI helfen, also dass weniger Leute krank werden. Natürlich auch bei der Diagnostik der Krankheit spielt die Sprache eine ganz wichtige Rolle. Also man sagt, also Sprache ist Spiegel der Seele. Und an der Sprache kann man ja vieles ablesen. Ja, wir wissen beispielsweise, dass depressive Patientinnen und Patienten langsamer sprechen oder leise sprechen. Ja, und so gibt's ganz verschiedene Signale, die man dann entsprechend an der Sprache ablesen kann oder auch am Verhalten. Ja, wenn jemand nur mit großer Mühe spät aus dem Bett kommt und den ganzen Tag weniger aktiv ist, also hat das ja eine bestimmte Bedeutung, also für die Symptomatik. Und last but not least natürlich auch die Therapie kann viel präziser gestaltet werden. Also in der Krebsforschung wurden ja gewaltige Fortschritte gemacht und ein wesentlicher Grund ist, dass Krebs nicht die eine Krankheit ist, sondern es sind Zehntausende verschiedene Krankheiten, die alle so heißen. Aber je genauer man das klassifizieren kann in der Diagnostik, desto präziser kann man das auch behandeln. Und so etwas muss im Bereich der psychischen Gesundheit auch passieren. Denn über diese Krankheiten wissen wir bisher recht wenig und deshalb können sie auch nicht so effektiv behandelt werden.
Mhm. Total spannend. Du hast im Vorfeld dieses Podcasts mir auch eine Liste geschickt mit den Projekten, an denen du beteiligt bist. Könntest du ein oder zwei dieser Projekte vorstellen? Worum geht es da genau?
Ja, also die Projekte sind recht vielfältig. Dennoch ist die Grundlage oft ja dieselbe. Denn in der Informatik sind wir immer bestrebt, allgemeine Lösungen zu entwickeln. Und der Grundansatz, dass wir versuchen, Muster zu erkennen, also beispielsweise sprachliche Muster. Und diese Muster können dann in unterschiedlicher Art und Weise im Bereich psychische Gesundheit auch genutzt werden, also beispielsweise in der Diagnostik oder bei der Auswahl von Therapie. Und das ist ja das, was in diesen Projekten oft gemacht wird. Beispielsweise können wir die Therapeutin dabei unterstützen oder auch die Ärztin, also das richtige Medikament zu wählen oder die richtige Intervention im Gespräch zu wählen. Also wenn wir die Muster erkennen können, die in vorangegangenen Behandlungen zum Erfolg geführt haben. Also da geht es um die Arbeit mit sehr großen Daten und wir können anhand von Messungen feststellen, also was zum Beispiel bei dieser Patientin mit größter Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führen könnte. Also weil wir in diesen Daten Muster finden, die bei ähnlichen Patienten zum Erfolg geführt haben. Also wie bei Amazon beispielsweise, bei Empfehlungssystemen. Und so können wir die Therapeutin unterstützen, Wir könnten auch die Patienten selbst unterstützen, beispielsweise beim Erlernen von notwendigen Fähigkeiten, um mit der Krankheit möglichst gut umzugehen und das im Alltag zu bewältigen. Also das ist sozusagen die eine Richtung. Die andere Richtung, die im Augenblick sich sehr schnell entwickelt, ist der Bereich der großen Sprachmodelle. Also ChatGPT kennt jeder. Mittlerweile sind diese Systeme auch in gängige Suchwerkzeuge wie Bing integriert. Und da geht es darum, dass die Sprachmodelle an sich also zwar schon eine erstaunliche Performance zeigen, also bei vielen Fragen sehr gut funktionieren. Im Bereich der psychischen Gesundheit ist es aber wünschenswert, dass sie noch deutlich stärker angepasst werden, also so, dass sie eine sehr gute Gesprächsführung erreichen könnten. Und da ist zum Beispiel die Idee, dass man das Wissen von Fachleuten anzapfen kann, indem man die Modelle dann auf diesen Bereich mit Feedback von Experten spezialisieren kann. Daran arbeiten wir auch in einigen Projekten gerade.
Total spannend. Das heißt also, mit Hilfe der Experten und Expertinnen lernt das Modell, also lernt die künstliche Intelligenz auf diesem Gebiet weiter, damit es dann tatsächlich auch zum Einsatz kommen kann. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden. Also denn die großen Sprachmodelle sind an sich quasi allgemein, ja, und die wurden trainiert, um in möglichst vielen Bereichen eine möglichst gute Interaktion zu ermöglichen. In bestimmten Bereichen sind sie vielleicht aber immer noch nicht sehr optimal, da wir in der psychischen Gesundheit aber mit einem sehr besonderen Bereich zu tun haben, können wir uns quasi nicht wirklich leisten, also dass die Systeme also große Fehler machen. Ja. Also die Kosten für einen Fehler sind sehr hoch potenziell und deshalb müssen die Modelle noch deutlich spezialisierter werden, um da wirklich auch zu einem guten Erfolg zu kommen.
Ja, was du beschreibst, ist ja auch die Tatsache, dass du ja Grundlagenforschung betreibst und jetzt nicht an sehr konkreten Anwendungen. Das hast du mir auch im Vorgespräch so erklärt. Dennoch die Frage, wie könnten denn Anwendungen aussehen, die auf deiner Forschung basieren? Also geht es dabei dann um Tools, die von Psychologinnen, also ausschließlich von Psychologinnen und Therapeutinnen eingesetzt werden oder auch um Apps, Chatbots und so weiter, die man selbst verwenden kann?
Es geht um beides, denn wie du angemerkt hast, forschen wir an einer Grundlagentechnologie. Grundlagentechnologien können ganz viele unterschiedliche Anwendungen haben. Bei den Ärzten habe ich ja das schon so ein bisschen geschildert, wie das aussehen könnte. Also im Grunde genommen wäre das ein weiteres Werkzeug, ein Cockpit, also wenn man so sagen möchte, also wo die Ärztin dann auf einen Blick ein sehr detailliertes Bild von der Patientin bekäme, vielleicht mit Ratschlägen, also wie man diese Person am besten therapiert, unterstützt durch die Suchmaschine, die in der Fachliteratur auch nach entsprechenden Arbeiten guckt und so weiter. Es ist ja im Grunde genommen wie eine neue Art von Mikroskop, also mit dem man Dinge sieht, die man mit bloßem Auge so nicht sieht. Ne? Und da wäre das Werkzeug die Erweiterung von menschlicher Kompetenz. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir uns in Zukunft an so eine KI-basierte psychiatrische, psychologische Beratungsstelle im Internet auch wenden als erste Hilfe. Also wenn man merkt, oh Mensch, ich brauche jetzt aber Unterstützung. Wir wissen alle, wie knapp die Therapieplätze sind. Und es geht darum, auch die Wartezeiten zu überbrücken. Also beispielsweise der Bereich Psychoedukation. Also es ist schon den Leuten oft sehr viel damit geholfen, dass sie ihre Symptome selber verstehen, einordnen können und so gewisse Grundfähigkeiten lernen. Also wie sie das in den Griff bekommen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft uns in einem solchen Fall an diese KI-basierte Beratungsstelle werden, also die dann uns ein bisschen berät, also vielleicht also auch Psychoedukation betreibt und hilft, also die Zeit zu überbrücken oder uns auch zu einer richtigen Spezialisten zu schicken. Mhm. Also denn da gibt es ja auch sehr große Unterschiede, zu wem Muss ich überhaupt, also welche Art von Therapie ist für mich am besten geeignet? Also 1000 Fragen und die könnten durch die KI vorgefiltert werden.
Mhm. Sehr spannend und ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch in der Psychotherapie verschiedene Therapieansätze, Fragemethoden und auch Philosophien, die dahinter stehen. Und es ist letztlich dann oft eine Entscheidung, auch eine persönliche Entscheidung von den Therapeutinnen, welche Ansätze jetzt bei welchen Patienten und Patientinnen am besten zum Einsatz gebracht werden. Ist eine KI in der Lage, auch diese speziellen Anforderungen zu meistern, also diese Spitzfindigkeiten sozusagen, die letztlich aber zu wichtigen Entscheidungen führen, zu berücksichtigen?
Ja, KI ist nicht gleich KI. Man kann KI als Werkzeug in unterschiedlicher Art und Weise nutzen. Ja? Also wie ich schon sagte, sehe ich sehr viel Potenzial in der Auswahl von guten Therapieansätzen. Auf der anderen Seite, wenn man den Therapieansatz quasi gewählt hat, also die Implementierung einer bestimmten Therapie aus der Sicht der Informatik, ist ja nicht therapiespezifisch, sondern also wir arbeiten an generischen Methoden, die eine gewisse Therapie erlernen können, wenn wir denen bestimmte Trainingsdaten gemäß dieser Therapie bereitstellen könnten. Das heißt, da gibt es sehr unterschiedliche Aufgaben für die KI und einige davon also sind quasi generische Methoden, also die dann je nach der Theorie, die dahinter steht, also mit Trainingsdaten spezialisiert werden könnten.
Mhm. Und dann noch eine grundsätzliche Frage. Also in Gesprächen zwischen Menschen passiert ja sehr viel auch zwischen den Zeilen. Jetzt reden wir die ganze Zeit von textbasierter KI eigentlich und Sprachanalysen. Kann eine KI überhaupt Emotionen erkennen und kann sie empathisch sein?
Ja, durchaus. Also kommt darauf an, also was zwischen den Zeilen heißt. Das kann ja sehr unterschiedliche Dinge heißen. In einem Projekt arbeiten wir beispielsweise an der Auswertung von Video und Ton. Ja, das ist quasi zwischen den Zeilen, weil das hat ja nicht unbedingt mit dem Gesagten zu tun, aber mit der Art und Weise, wie wir das sagen. Lautstärke, Tonfall und so weiter und so fort. Also das, was wir als akustische Signale bezeichnen. Und im Video geht es ja um Gesichtsausdruck, ja, und ähnliche Merkmale, die wir dann quasi einbeziehen könnten, also um das Bild einer Patientin möglichst komplett zu machen und die Interaktion auch besser einzuschätzen und also besser darauf einzugehen, was zu antworten und so weiter. Ne? Das wäre jetzt eine Lesart von zwischen den Zeilen. Eine andere Lesart wäre, also dass man wirklich das nicht Ausgesprochene sozusagen an die Oberfläche holt. Und da denke ich, ist ein Mensch der KI noch sehr, sehr überlegen. Ja? Weil damit kann die KI nicht so gut umgehen. Denn es braucht ja jemand, der die KI zunächst mal daraufhin trainiert, dieses nicht Ausgesprochene zu explizieren. Und das ist halt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, solche Trainingsdaten der KI zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Antwort auf deine Frage, es kommt darauf an, was man damit meint zwischen den Zeilen.
Gibt es auch Gefahren, die von der KI, also gerade im Bereich der Psychologie und der Psychotherapie ausgehen? Also wo verläuft die Grenze und ab wo sollte man KI nicht mehr einsetzen?
Ja, es gibt viele Gefahren. KI kann Fehler machen und KI kann Schaden anrichten, wie ein Mensch übrigens auch. Ja, also die Therapie, wie wir wissen, ist nicht so ganz ohne. Ja, es passieren ja auch Fehler, denn es gibt da nicht unbedingt so die scharfe Trennung zwischen richtig und falsch und auch das komplette Wissen über die Krankheiten und deren Behandlung haben wir nicht. Wir als Menschen operieren unter sehr viel Unsicherheit. Dem Menschen sei es aber gegönnt, in einem gewissen Rahmen solche Fehler zu machen, denn die gehören einfach zu diesem Tätigkeitsfeld. Bei einer KI sind die Fragen der Verantwortung noch weitgehend ungeklärt. Also wenn die KI einen Fehler macht, wer ist denn dafür verantwortlich? Also sind das die schlechten Trainingsdaten, also die jemand erstellt hat? Ist das Sprachmodellentwickler, Produktentwickler, der Arzt, der das einsetzt? Diese rechtlichen Fragen sind völlig ungeklärt. Also auch die Definition, was bezeichnen wir juristisch gesehen, als einen Fehler. Ja, also insofern gibt es da jede Menge zu tun und das Feld von KI-Sicherheit wächst gerade sehr, sehr schnell, denn die KI wurde in jüngster Zeit auch direkt relevant für die Gesellschaft und damit stellen sich ja auch also die großen Sicherheitsfragen und es gibt sehr viele Risiken. Und bevor man eine Grundlagetechnologie zu einem Produkt machen würde, was wir ja an einer Uni in der Regel nicht machen, also müsste man dann noch sehr viel in diesen Transfer investieren und die KI-Sicherheit sowie juristische und ethische Aspekte eingehend erforschen.
Apropos ethische Aspekte, man hört ja auch immer wieder, dass KI biased agiert, also voreingenommen ist, zum Beispiel, weil sie mit bestimmten westlichen Werten gefüttert wurde. Ist das im Bereich, in dem du forschst, auch ein Problem?
Das ist allgemein ein Problem mit der KI. Allerdings wird daran auch sehr viel gearbeitet. Ja, in der psychischen Gesundheit haben wir oft auch recht kleine Trainingsdaten, denn es ist überhaupt extrem schwer, an Forschungsdaten in diesem Bereich zu kommen. Die Datensätze sind deshalb sehr gebiased und es müssen Methoden entwickelt werden, wie man mit Kleindaten arbeitet, wie man diese Daten debiasen kann, also praktisch diese Datenentzerrungen entfernen kann. Es gibt in letzter Zeit auch sehr viele Forschungsarbeiten, die versuchen, die kulturellen Hintergründe den großen Sprachmodellen beizubringen und diese in den Sprachmodellen auch ausdifferenzieren. Ja, und auch bei der Bewertung, was ist ethisch akzeptabel oder nicht, also gibt es quasi keine Einigkeit auf dieser Welt. Ja, das wird ja unterschiedlich in verschiedenen Kulturen gesehen. Also insofern sind das ja sehr viele Fragen, die sich über die Technik hinaus im Bereich von Sprachmodellen und KI derzeit stellen.
Beamen wir uns jetzt 10 Jahre in die Zukunft. Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Psychotherapie ist Realität geworden und wird breit eingesetzt. Wie schaut diese Welt aus?
Viel entspannter als jetzt. Denn, also wenn ich eine Frage habe oder merke, es geht mir vielleicht nicht so gut psychisch, kann ich 24/7, also jederzeit ganz einfach, meinen Rechner aufmachen oder auf dem Handy die KI-basierte psychotherapeutische Beratungsstelle im Internet kontaktieren und da einen Rat bekommen, also wie ich mit der Lebenssituation umgehe oder vielleicht auch versorgt werden, also bis die richtige Spezialistin für mich Platz und Zeit hat. Und der Zugang also zu Therapeuten wird viel einfacher, denn die KI wird ja breit eingesetzt. Dadurch können schon viele einfache Fragestellungen von der KI vielleicht behandelt werden. Also so, dass die Therapeuten viel verfügbarer werden, also für komplexere Fragestellungen. Und das kann ich bequem von zu Hause machen, also auch am Wochenende oder Feiertag. Und ja, so würde die Welt aussehen. Und dann dazu kommt, dass die Therapien auch deutlich effektiver werden, denn die KI kann meine Lage viel umfassender und viel präziser erfassen als die Therapeutin, also in der beschränkten Gesprächszeit. Ja, das heißt also, die Qualität der Einschätzung also ist deutlich besser, daher kann ich auch die Therapie deutlich effektiver und schneller gestalten.
Das klingt doch nach einer guten Zukunft.
Ja, da bin ich von überzeugt. Das ist unser gemeinsames Ziel.
Irina, herzlichen Dank, dass du da warst. Also ich könnte noch lange mit dir weiterreden über dieses spannende Thema. Es gibt so viele Aspekte, die noch unbeantwortet sind, so viele Fragen, was die künstliche Intelligenz betrifft. Mir kommt vor, bei KI gibt es auch täglich neue Entwicklungen. Vielleicht reden wir in einer künftigen Folge noch einmal miteinander und machen ein Update zu diesem Thema. Dankeschön, dass du da warst.
Sehr gerne. Spannendes Thema und ich hoffe, ich konnte euch alle begeistern.
Absolut. Also mich hast du begeistert, liebe Hörerin und lieber Hörer. Hoffentlich dich auch. Ein großes Danke an dich für das Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch mit Irina Gurevich hat dir gefallen und du konntest den einen oder anderen Gedanken für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere GesundheitsrebellInnen auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Sendung und keine Innovation, die unser Gesundheitswesen verbessern wird. Zum Schluss noch ein paar Worte über diesen Podcast. Warum mache ich ihn überhaupt? Ich habe als Journalist und während meiner Jahre bei Ärzte ohne Grenzen viel Zeit in Krisengebieten verbracht. Dort habe ich darüber berichtet, wie Menschen trotz Krieg, Unterversorgung oder Naturkatastrophen medizinisch versorgt werden können. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn es wirklich wichtig ist, werden häufig auch mit den einfachsten Mitteln und viel Erfindergeist Lösungen gefunden. Was können wir daraus lernen? Können wir mit demselben Spirit auch unser Gesundheitswesen fit für die Zukunft machen? Darum geht es in diesem Podcast. GesundheitsrebellInnen wird produziert vom Kurvenkratzer Magazin mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien. Ein großes Danke auch an Alexander Rauscher, der die Postproduktion macht. Bei Kurvenkratzer schreiben wir über den Lebensumstand Krebs, weil er ein Thema ist und kein Tabu. Dabei blicken wir über den Tellerrand und erkunden Möglichkeiten, wie die Versorgung der Zukunft für jene aussehen kann, die sie am dringendsten benötigen. PatientInnen und ihre Angehörigen nämlich. Deshalb machen wir diesen Podcast und deshalb gibt es Kurvenkratzer. Wenn du mehr über uns erfahren willst, besuch uns einfach auf unserer Webseite kurvenkratzer.com. Alles Liebe und bleibt's gesund!